In der Schmerzmedizin ist Cannabismedizin in der Tat eine wirklich scharfe Waffe.
Man hat so ein paar Dinge, weil es schnell gehen musste, einfach dann entweder ganz vergessen oder nicht perfekt zu Ende gedacht.
Cannabis, und das ist genau der Punkt, hat vor allen Dingen für die junge Bevölkerung schwer zu befürchtende psychische Schäden.
Im Grunde treiben einem dadurch die Institution entweder in die Illegalität oder in finanziellen Ruin.
Wenn das hier voll mit Cannabis ist, was wäre das für ein Wert, der hier drin lagern würde?
Naja, wenn man jetzt den Grammpreis nennt, dann sind wir 5 Millionen mal 5. Also da kommt man schon auf ein paar Euro, ja.
Die sind hier alle wie im Goldrausch. Die Börse ist verrückt nach Cannabis, weil es eine Zukunftsindustrie ist. Die Unternehmen werden geleitet von Anwälten, Bankern, ehemaligen Polizisten und ehemaligen Politikern. Das ist eine, sagen wir mal, spannende Besetzung.
Seit 2017 ist Cannabis in Deutschland offiziell nicht mehr nur eine Droge, sondern auch ein Arzneimittel. Was nach einem mutigen politischen Schritt klingt, ist in Wahrheit eine Geschichte voller Pleiten und Pannen. Die Koalition hat ein unausgereiftes Gesetz aus den falschen Gründen vorangetrieben. Die Ärzteschaft ist gespalten. Patienten leiden darunter. Nur die neue Zunft der Cannabis-Unternehmer hat beste Laune. Sie erwartet ein Milliardengeschäft und bringt sich weltweit in Stellung.
Gras als Medizin. Wie Deutschland in die Cannabis-Zukunft stolpert. Feature von Nicolas Martin.
Anja Weiß steht in ihrer kleinen Küche in ihrem Haus in der Eifel. Sie will nicht, dass ihr echter Name im Radio genannt wird, wegen der vielen Vorurteile beim Thema Cannabis. In der Küche ist es kühl und klamm. Auf einem einfachen Gasherd mischt die 51-Jährige in einem Aluminiumtopf Butter mit Kokosöl.
Das mache ich hier in den Topf rein. Lass das so laufen. Mach dann 5 Gramm von dem Cannabis, was der Doktor mir verschrieben hat, Sorte Bediol dazu. Und da muss das eine halbe Stunde leicht vor sich hin köcheln, damit die Cannabis-Extrakte in die Butter übergehen. Ich finde, es riecht gut. Dann lässt man es abkühlen und dann kann man entweder Plätzchen backen, Muffins backen. Ich mache das aber mir ganz einfach aufs Brot wie Butter, die Menge, die ich brauche. Das ist für mich das Einfachste.
Hatten Sie vorher schon mal irgendwie Kontakt zu Cannabis?
Gar nicht. Also schon wegen meinem Beruf, ich komme ja aus der Medizin, war das für mich ein No-Go. Also das wäre für mich nie in Frage gekommen.
Warum nicht?
Aber jetzt, weil ich finde, das schließt sich aus Drogenkonsum und in der Medizin arbeiten. Für mich schließt sich das aus und deswegen war das für mich nie ein Thema. Mhm. Bin erst durch meine Krankheit dazu gekommen.
Anja Weiß hat schulterlange dunkelblonde Haare. Ihr Auftreten ist sicherer, als es ihre Stimme erwarten lässt. Kräftiger Händedruck und eine klare Haltung. Cannabis hilft ihr besser als jedes andere Medikament, sagt sie. 30 Jahre lang hat sie als Hebamme gearbeitet und fast 3000 Kinder auf ihrem Weg in die Welt begleitet. Ihre Krankheit ist ein schleichender Prozess. Über Jahre nehmen Konzentrationsstörungen und Kopfschmerzen zu. Ihre seltene Krankheit heißt Syringomyelie.
Also ich leide an schweren neuropathischen Schmerzen. Das sind im Grunde Nervenschmerzen, die aufgrund einer Nervenschädigung entstanden sind, starke Kopfschmerzen, also Migräneanfälle, 15 Mal im Monat ungefähr, wo nichts geholfen hat, starke spastische Verspannung im Rücken, in der Brustwirbelsäule, Sensibilitätsstörungen in Extremitäten. Es ist ganz vielschichtig. Natürlich, wenn man eine Diagnose kriegt mit Ende 40, eine unheilbare Krankheit, wo der Bestzustand jetzt der jetzige ist und es wird nur noch schlechter, ist das nicht schön. Aber das ist nie schön.
Wie viele Cannabis-Patienten hat Anja Weiß vorher schon das halbe Apothekensortiment durchprobiert. Zuerst nimmt sie Antidepressiva, Migränemittel, sogenannte Triptane, und probiert viele unterschiedliche Schmerzmittel. Das Cannabis-Rezept ist für sie die Rettung.
Dauert eine Zeit, man muss sich reinschleichen in die Therapie, also man fängt ganz niedrig dosiert an, darf die ersten Wochen auch kein Auto fahren und dann guckt man, wie es geht und dann trifft man sich relativ häufig mit dem Doktor und dann wird das abgesprochen. Wie geht's? Welche Dosis? Welches Cannabispräparat? Da gibt es ja auch viele verschiedene. Ja, und das haben wir ausprobiert und jetzt bin ich bei der Sorte und komme damit sehr gut zurecht.
Weiß nimmt eine Cannabissorte mit viel CBD und wenig THC. CBD steht für Cannabidiol und wirkt vor allem entkrampfend. THC ist die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol und wirkt psychoaktiv. Es macht also high. Medizinisches Cannabis unterscheidet sich nicht von normalem Gras oder Marihuana, aber der Anbau wird pharmazeutisch kontrolliert. Deshalb weiß der Patient ganz genau, wie viel CBD und THC er bekommt. Aktuell gibt es knapp 30 unterschiedliche Sorten für den medizinischen Gebrauch in Deutschland. Anja Weiß nutzt ihre nun seit knapp 2 Jahren.
Das Cannabis ist ja keine Therapie für meine Krankheit. Aber es hat mir die Lebensqualität zurückgebracht. Ich kann jetzt meinen Haushalt wieder machen und ich habe wieder Lebensfreude gewonnen und die Schmerzen sind auf ein erträgbares Level gedrückt worden, möchte ich jetzt mal sagen. Die Migräne ist viel besser geworden. Da komme ich jetzt mit sehr wenig Triptanen zurecht. Man darf ja auch die Nebenwirkung der normalen Medikamente nicht vergessen, was das langfristig mit einem macht.
Das wichtigste Gesetz für Patienten wie Anja Weiß kam im Jahr 2017. Seitdem dürfen Ärzte Cannabis verschreiben. Die Voraussetzung: andere Medikamente bringen keinen Erfolg. Anja Weiß hat ihr Rezept für medizinisches Gras vom Schmerztherapeuten Matthias Lang verschrieben bekommen. Beim Thema Cannabis sind sich die deutschen Ärzte völlig uneins. Für Lang hat es sich als Medizin bewährt.
Es ist so, dass wir beispielsweise bei Muskelkrankheiten und Muskelschmerzen sehr wenig wirklich gute schulmedizinische Medikamente haben, die auf Dauer wirken. Ja, da ist Cannabis eine hervorragende Angelegenheit. Gleiches gilt für Nervenschmerzen, sogenannte neuropathische Schmerzen. Auch hier ist Cannabismedizin top. Es ist nicht, wie es halt immer unterstellt wird, eine Wundermedizin, das verlangt auch keiner. Aber es ist eine hervorragende Ergänzung und es ist eine Option.
Cannabis füllt für Ärzte wie Lang eine Lücke, denn einige Schmerzpatienten vertragen klassische schulmedizinische Behandlungen nicht oder sie schlagen, wie im Fall von Anja Weiß, erst gar nicht an. Dann empfiehlt der Schmerzmediziner Lang Cannabis. Die Anerkennung als Arzneimittel war für ihn längst überfällig. Anerkennung klingt nach einem Bekenntnis zu Cannabis. Genau das ist das deutsche Gesetz aber nicht. Die Bundesregierung ließ sich von Gerichtsurteilen treiben. Schon vor 2017 durften knapp 1000 Patienten mit einer Ausnahmegenehmigung Cannabis in Apotheken kaufen. Weil sie sich die Preise dort nicht leisten konnten, klagten einige. Sie wollten ihr Cannabis selbst anbauen und sie bekamen Recht. Es waren klare Präzedenzfälle. Die Bundesregierung hatte wohl Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst vor tausenden Cannabisplantagen in deutschen Hinterhöfen, auf Balkonen und in Gärten. Nur deshalb kam das Gesetz. Das sieht auch Kirsten Müller-Fahl von der Medizinischen Hochschule Hannover so. Sie ist eine der anerkanntesten Expertinnen für Cannabis als Medizin und hat den Bundestag bei der Gesetzgebung beraten.
Politisch war es nicht gewünscht, dass Menschen oder auch Patienten Cannabis selbst anbauen dürfen. Und um, salopp gesagt, diese Kuh irgendwie wieder vom Eis zu kriegen, musste ein Gesetz her. Und dadurch ist dann 2017 dieses Cannabis-Gesetz entstanden, weil das, ich denke mal, aus politischer Sicht als das geringere Übel begriffen wurde. Dieses Gesetz ist wegen auch dieser Entscheidung zum Eigenanbau, wenn man es mal ein bisschen flapsig sagt, sehr mit heißer Nadel gestrickt worden. Und viele, die auch aus juristischer Sicht an dieser Gesetzgebung beteiligt waren, haben gesagt, das ist jetzt nicht wirklich das beste Gesetz, was jemals vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde, was so juristische Feinheiten angeht. Und man hat so ein paar Dinge, weil es schnell gehen musste, einfach dann entweder ganz vergessen oder nicht perfekt zu Ende gedacht.
Wegen dieser juristischen Fehler sei heute das Autofahren für Cannabispatienten immer noch sehr schwammig geregelt. Auch die im Gesetzentwurf angelegte Begleitstudie wird zu einer Begleiterhebung abgeschwächt und liefert fast 3 Jahre später kaum aussagekräftige Daten darüber, wie die neue Medizin wirkt. Zu den Fehlern gehört auch, dass die Bundesregierung sich bei den Patientenprognosen katastrophal verrechnet hat. Mit 709 Nutzern von medizinischem Cannabis im Jahr hat sie gerechnet. Doch schon heute beziehen 10-mal so viele Menschen wie vorhergesagt Cannabis auf Rezept. Das geht aus Anfragen bei den 4 größten Krankenkassen hervor. Hochrechnungen aus den Medien, die Selbstzahler und Privatpatienten mit einschließen, kommen sogar auf noch viel höhere Zahlen. Demnach beziehen in Deutschland schon bis zu 60.000 Patienten Cannabis. Wie man sich bei den Prognosen so verrechnen konnte, die Frage wird vom Gesundheitsministerium in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage nicht behandelt. Klinkerhäuser, Bauernhöfe, weite Felder. Mittendrin ein kleines Gewerbegebiet. Dann 2 Meter hohe Mauern und Stacheldrahtzaun. Hier in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein soll bald tonnenweise Cannabis für deutsche Patienten lagern. Da Cannabis unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, sind die Vorgaben für so ein Lager streng. Das Gebäude soll bald von den Behörden abgenommen werden.
Hochsicherheitstür aufschließen. So, herein. Hier ist noch nicht ganz fertig alles, ne? Hier ist noch.
Ja, die Klingel kommen noch, deswegen haben wir heute die Probeinspektion. Also wir üben für die richtige Inspektion und gehen nochmal die letzten Sachen durch. Aber Kameras sind schon alle drin. Hier das kugelsichere Glas sitzt schon.
Kugelsicheres Glas?
Naja, wenn hier einer, ne, mit seinen schweren Geschützen kommt, das muss ja jedem Schusswechsel standhalten.
Hendrik Knopp könnte in einer Autowerbung mitspielen. Groß, elegant, aber lässig gekleidet, 3 Tage Bart, Brille mit großen Gläsern und dünnen Goldrändern. Knopp hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und trägt auch gerne etwas dicker auf. Knopp hat einen Job, den es früher nicht gab. Er ist Cannabis-Unternehmer, leitet die deutsche Niederlassung des kanadischen Konzerns Aphria. Aus Kanada importiert er schon jetzt Cannabis nach Deutschland und er will das Geschäft weiter ausbauen.
Der Tresor ist bei uns ja auch schon scharf geschaltet in dem Sinne, der hat so viele Zahlen, die kann sich keiner merken. Und,
Hier Hals.
Und wir haben den schönsten Halle haben wir letztendlich, wenn wir in dem Tresor drinstehen. Also die größte Angst ist immer, dass man reingeht und die Tür zufällt und keiner weiß, wie die Tür wieder aufgeht. Aber wenn man hier reingeht, hört man gleich so ein bisschen den Hall der ganzen Geschichte. Also hier sieht man dann in die Höhe und hier können wir bis zu 5 Tonnen an Cannabisblüten und Ölen lagern, eben auf konstanter Temperatur. Und das ist alles, hier sieht man die dicken Wände, die 24 cm Stahlbeton nach oben, nach unten.
Wenn das hier voll mit Cannabis ist, was wäre das für ein Wert, der hier drin lagern würde?
Naja, wenn man jetzt den Grammpreis nennt, dann sind wir 5 Millionen mal 5. Also da kommt man schon auf ein paar Euro, ja.
Hendrik Knopps eigentlichen Beruf könnte man vielleicht mit Glücksritter beschreiben. Er hat Jura studiert, aber schon in etlichen Branchen gearbeitet. Als Buchmacher für Pferdewetten, Tätigkeiten für das Dschungelcamp, für Teleshopping. Er hat eine Pokershow mit Stefan Raab konzipiert und zuletzt für die Autoindustrie zum Thema künstliche Intelligenz getüftelt. Vor 2 Jahren kam dann Cannabis.
Ich habe mich immer für Themen interessiert, die etwas am Rande der gesellschaftlichen Diskussion sind. Und als vor 2 Jahren dieses Thema dann aus Kanada und Amerika nach Europa rüberschwappte, haben mich 2 alte Unternehmer angesprochen und gesagt, hier, schau dir mal die Branche an, das ist total spannend. Da gibt es gerade eine Gesetzesänderung und hast du nicht Lust, das für uns, für Deutschland zu machen?
Hendrik Knopp hatte Lust. Er will nicht nur Cannabis importieren, er will es auch anbauen. Im Moment wird Gras in deutschen Apotheken zu 100% aus Kanada und den Niederlanden importiert. Aber das Bundesinstitut für Arzneimittel startet zum Inkrafttreten des Cannabisgesetzes 2017 eine Ausschreibung für Cannabis Made in Germany. Für Afria, einen der größten Cannabiskonzerne weltweit, will Knopp zum exklusiven Graszüchter der Bundesrepublik Deutschland werden. Erst verläuft alles nach Plan. Knopp kommt in die engere Auswahl, hat gute Chancen, den Zuschlag zu bekommen. Dann klagen unterlegene Unternehmen wegen Formfehler und bekommen Recht. Die Ausschreibung war mangelhaft. Kurz darauf wird das Verfahren neu aufgerollt.
Also das war der absolute Tiefpunkt, wo man wirklich mit einem Team ein Jahr gearbeitet hat und alles gemacht hat, wie es formell vorgegeben war, und dann ein Formfehler der Ausschreibung letztendlich das Ganze zum Einstürzen brachte, und dann ging ja alles wieder von null los. Aber das war ja von vornherein klar. Also bei einer Branche, wo so viel Geld an den Börsen eingesammelt wird und solche finanziell gut ausgestatteten Player antreten, wird man nichts unversucht lassen, um dort seine Rechtsposition zu verteidigen. Und am Ende bewegt man sich ja nur in den Regeln, die der Staat einem gegeben hat.
Für Knopp und sein Team rückt das Millionengeschäft wieder in weite Ferne. Denn eigentlich sollte 2019 die erste Ernte Cannabis made in Germany eingefahren werden. Jetzt kommt sie frühestens 2020. Der Ausschreibungsfehler und die absurde Fehleinschätzung der Patientenzahlen verstärken ein akutes Problem. Den Apotheken geht seit 2017 regelmäßig das Cannabis aus. Schmerztherapeut Matthias Lang.
Ich muss jedes Mal den Patienten zum Apotheker schicken, fragt, was hat er da, in welchen Mengen, ab wann kann er welche Sorte liefern. Und das ist nicht selten der Fall, dass die Patienten zurückkommen, ja, die Sorte, mit der ich sonst zurechtkomme, die ist nicht lieferbar oder im Moment nicht lieferbar oder liegt beim Zoll oder sonst was. Und ich muss jetzt was Neues ausprobieren, was dann wieder mit Kosten und Unwägbarkeiten verbunden ist. Ne? Denn die Versorgungssicherheit entgegen offiziellen Anderslautmeinungen ist bestenfalls mäßig.
Fakt ist, dass die Bundesregierung die Versorgung mit Medizinalcannabis für die Patientinnen und Patienten total verschleppt hat.
Kirsten Kappert-Gonter ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Die Medizinerin hatte bis zum Einzug ins Parlament ihre eigene Praxis für Psychotherapie. Sie wirft der Bundesregierung beim Thema Cannabis Versagen vor.
Und jetzt ist der Fall eingetreten, dass wir viel zu wenig Medizinalcannabis zur Verfügung haben, um wirklich den notwendigen Bedarf der Patientinnen und Patienten zu decken. Wenn man da sehr viel früher weitsichtig dran gegangen wäre, dann hätte man natürlich auch innerhalb Deutschlands da viel bessere Regelungen finden können.
Ah, das ist schön, Sie zu sehen.
Hallo, Doktor.
Nehmen Sie Platz, bitte.
Schön, auch Sie zu sehen.
Berichten Sie erst mal, wie es in den letzten Tagen so ging.
Also mir geht es im Moment nicht so gut. Ich habe Post vom Sozialgericht bekommen. Die Klage über die Kostenübernahme für das Cannabis für die Krankenkasse ist gescheitert. Also die Krankenkasse muss die Kosten für das Cannabis nicht übernehmen. Das heißt, ich muss jetzt selbst zahlen. Das hat mich natürlich mächtig zurückgeworfen, weil ich ja schon sehr optimistisch war.
Anja Weiß ist enttäuscht. Das Gesetz von 2017 ermöglicht auch die Kostenerstattung für Cannabis durch die Krankenkassen. Mehr als ein Jahr hat sie nun gekämpft. Wer von der Krankenkasse die Kosten übernommen haben möchte, muss nachweisen, dass andere Therapien nicht weiterhelfen. Das prüft im Zweifel der medizinische Dienst der Krankenkassen, MDK. Laut Gesetz dürfen die Krankenkassen Anträge auf Kostenübernahme nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen. Eine Anfrage bei den drei größten gesetzlichen Krankenkassen ergibt aber, 30-35% der Anträge werden abgelehnt.
Also wir haben einen Kassenpatienten, das ist ja das Gros der Patienten. Wir haben die Indikation für Cannabismedizin gestellt, der Patient. Ich mache es häufig so, dass die Patienten das einmal selbst bezahlen, um zu probieren, ist das überhaupt was für mich. Ja? So, und wenn die das dann gesehen haben, dann reicht der Patient einen Antrag bei der Krankenkasse ein und der wird regelhaft abgelehnt. Ja? Also entgegen den Aussagen und den, auch dem Wollen des Bundestages, dass es nur in Ausnahmefällen nicht genehmigt werden sollte, ist die Praxis eine andere.
Die Krankenkasse lehnte auch den Antrag von Anja Weiß ab. Obwohl Weiß schon viele andere Medikamente erfolglos ausprobiert hat, heißt es in der Begründung, es gebe bewährtere Therapien. Circa 20 Gramm Cannabisblüten benötigt Weiß jeden Monat. Bei den aktuellen Apothekenpreisen kommt sie damit auf 500 Euro. Damit liegt Weiß im unteren Mittel der durchschnittlichen Kosten einer Therapie mit Cannabisblüten. Die liegen zwischen 300 und 2200 Euro monatlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Bremen. Weiß bezieht eine Invalidenrente. Die 500 Euro zusätzlich sind zu viel für sie. Die 51-Jährige zieht deshalb vor das Verwaltungsgericht.
Dann musste ich noch mal zum anderen Schmerztherapeuten, der mir vom Gericht zugewiesen worden ist, zum Gutachten. Und die Frau hat dann auch gesagt, es gibt andere Methoden, zum Beispiel Opiate. Wobei eindeutig bei dem Krankheitsbild ganz eindeutig in der Literatur und von den Ärzten gesagt wird, die sich damit auskennen, Opiate wirken nicht. Das ist keine Option. Ich bin ja nicht ein Einzelfall, das geht ja ganz vielen so. Und wir haben jetzt ein Jahr gekämpft um die Kostenübernahme. Das kostet ja auch ganz viel Nerven, Zeit, Arbeit. Dafür hat man eigentlich keine Kraft. Und es ist eigentlich schade, dass man dafür die wenige Kraft, die man noch hat, einsetzen muss. Im Grunde treiben einem dadurch die Institution entweder in die Illegalität oder in finanziellen Ruin.
Die Krankenkassen können die Kostenübernahme so häufig ablehnen, weil klare gesetzliche Vorgaben fehlen. Die Bundesregierung hat die Nachfrage massiv unterschätzt. Den Apotheken geht immer wieder die Cannabismedizin aus. All das weist nicht nur auf handwerkliche Fehler in den Gesetzen hin, sondern zeigt, eine klare Linie fehlt. Tatsächlich ist Cannabis als Medizin in der Regierung trotz des Gesetzes nach wie vor umstritten. Eine ganz nüchterne Antwort, warum das so ist, kann Kirsten Müller-Fahl geben. Die Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie trägt einen weißen Kittel. Sie kommt gerade von der Visite. Müller-Fahl ist eine der bekanntesten Cannabis-Expertinnen in Deutschland, berät den Bundestag und auch das Bundesinstitut für Arzneiprodukte. Sie arbeitet in einem schmucklosen 70er-Jahre-Kastenbau der Medizinischen Hochschule Hannover.
Hallo.
Müller-Fahl, hallo.
Hi.
Entschuldigung, dass
Sie
jetzt im Moment
vom Laufen. Kein Problem. Von Ihnen habe ich mir erhofft, dass Sie mir vielleicht mal ganz kurz erklären können, wo Cannabis in der Medizin definitiv Sinn macht.
Das ist eine ganz schwierige Frage, die man nicht mit einem Satz beantworten kann, weil leider unser Wissen dazu noch nicht ausreichend ist. Wir können eigentlich im Moment nur sagen, Sinn macht es bei den Indikationen, wo wir schon ausreichend Daten und Untersuchungen durchgeführt haben. Es scheint aber im Moment so zu sein, dass es eben viele mögliche interessante weitere Indikationen gibt, die aber noch nicht ausreichend untersucht wurden und deswegen dazu noch keine abschließende Antwort möglich ist.
Nur bei 4 Krankheitsbildern sind sich Wissenschaftler weltweit einig, dass Cannabis hilft, erklärt Müller-Fahl. Bei HIV regt es den Appetit an, es hilft bei neuropathischen Schmerzen, so wie im Fall von Anja Weiß, außerdem gegen Muskelspastiken bei multipler Sklerose und Übelkeit bei einer Tumorchemotherapie. Bei etwa 50 Krankheitsbildern existieren zwar keine Nachweise, aber immerhin weiche Hinweise auf eine gewünschte Wirkung, erklärt Müller-Fahl. Sie stammen vor allem aus Einzelfallstudien und Patientenberichten. In der Regel bekämpfen Cannabis-Therapien nicht die Krankheit, sondern lindern nur Symptome. Deshalb hat die Behandlung von Krebstumoren mit Cannabis für Schlagzeilen gesorgt. Für betroffene Patienten würde das Hoffnung bedeuten, für die Cannabis-Branche einen Durchbruch. Aber
hier gibt es Studien primär aus Tierexperimenten. Die Datenlage von Menschen ist da noch sehr vage, wo zum Beispiel Hirntumoren behandelt wurden mit Cannabis-Medikamenten, wo man vermutete, dass vielleicht das Wachstum dieser Hirntumoren gebremst werden kann. Aber hier muss man ganz klar sagen, das ist noch nicht so weit, dass man das in der Klinik einsetzen kann. Und die Datenlage ist so gering, dass man da noch keine abschließende Antwort zu geben kann.
Das Problem bei Cannabis als Medizin liegt auf der Hand. Einzelne Patientenberichte überzeugen weder die klassische Schulmedizin noch die Krankenkassen. Bei Cannabis fehlen die großen Studien. Bis die nicht vorliegen, ist nichts bewiesen.
Eine große kontrollierte klinische Studie mit vielen Patienten ist immer teuer. Sie bewegen sich immer im Bereich von mehreren Millionen Euro, die benötigt werden. Und dieses Geld muss natürlich zur Verfügung gestellt werden. Die Firmen, die es vielleicht könnten, haben noch ein weiteres Problem, mit dem sie sich konfrontiert sehen. Cannabis kann man ja nicht patentieren lassen, Cannabisblüten. Und wenn jetzt eine Firma sagt, also wir machen die Studie, wir investieren viel Geld, dann sitzen ganz viele andere Firmen daneben und reiben sich die Hände, weil natürlich von dem Ergebnis alle profitieren.
Wohl auch deshalb ist noch kein großes Pharmaunternehmen bei einem Cannabiskonzern eingestiegen. Denn wenn es nichts zu patentieren gibt, wie sollen die großen und teuren Studien dann zu Profiten werden? Vielleicht wartet die mächtige Pharmaindustrie aber auch ab, bis klar ist, wer auf dem sich rasant wandelnden Cannabismarkt am Ende überlebt und kauft sich dann ein. Große Studien fehlen also. Das ist auch das Hauptargument von einem der einflussreichsten Cannabis-Gegner in der Medizin. An der Berliner S-Bahn-Station Tiergarten befindet sich in einem großen dunkelgrünen Gebäude die Bundesärztekammer. Sie vertritt die berufspolitischen Interessen von einer 500.000 Ärztinnen und Ärzten in Deutschland und ist ein mächtiger Akteur in der Gesundheitspolitik.
Ich bin dagegen, weil wir sind und ich ganz persönlich sehe im Cannabis keine Vorteile für die Behandlung von Patientinnen und Patienten.
Erik Bodendiek ist Vorsitzender des Ausschusses Sucht und Drogen der Bundesärztekammer. Hier ist auch das Thema medizinisches Cannabis angesiedelt.
Cannabis per se ist nun mal eine Droge und gehört in diesen Bereich hinein und muss als solches nach wie vor gehandhabt werden. Die großen Risiken liegen ganz einfach darin, dass wir das Thema der psychischen Störungen nicht ausreichend abgeklopft haben. Cannabis, und das ist genau der Punkt, hat vor allen Dingen für die junge Bevölkerung schwer zu befürchtende psychische Schäden, die formalen Denkstörungen, die Ausreifung des Gehirns ist nicht abgeschlossen. Und aus diesem Grunde warnen wir davor, dass man Cannabis einfach als verharmlosendes Medikament darstellt.
In Deutschland verschreibt bisher nur ein Bruchteil der Ärzte Cannabis. Wohl auch, weil die einflussreiche Bundesärztekammer sich eher dagegen ausspricht. Sie sieht im Cannabis als Medizingesetz von 2017 eine massive Abkehr von der gängigen Zulassungspraxis.
Die Verabschiedung dieses Gesetzes stellt einen Paradigmenwechsel dar. Der Paradigmenwechsel ist, dass wir ein Medikament zugelassen bekommen haben in Deutschland, ab von den eigentlich normalen Wegen der Zulassung, nämlich über entsprechende Studienlagen, positive Studienlagen, bis hin dann, dass dabei bestimmte Indikationen für den Einsatz des Medikamentes detektiert wurden. Das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht ausreichend und stellt uns als Ärztinnen und Ärzte, die wir aufgrund unserer Profession und aber auch aufgrund der politischen Gegebenheiten immer auf Evidenz getrimmt sind. Und das Vorliegen von Evidence-Based Medicine stellt uns das vor große Probleme.
Für einen eher konservativen Verband eine nachvollziehbare Sichtweise. Weniger leicht nachvollziehbar wird es bei der Frage, warum das Gesetz überhaupt verabschiedet wurde.
Es ist einfach ein Druck da gewesen von einer bestimmten Lobby, die auch bisher nicht die entsprechenden Studien da vorweisen konnte, dass Cannabis einen Vorteil bietet gegenüber eingeführten Medikamenten. Und insofern muss ich unterstellen, dass die Politik hier vor der Lobby eingeknickt ist.
Für diese These gibt es genauso wenig Beweise wie für die Vermutung von manchen Cannabis-Fans, dass Pharmaunternehmen Cannabis am liebsten verhindern würden, weil sie sonst ihre chemischen Schmerzmittel nicht mehr loswerden. Sicher ist, die Pharmaunternehmen verfügen über mehr Lobbymittel als die Cannabis-Firmen. Henrik Knops Arbeitgeber Afria wird an der Börse mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet. Die größten Pharmaunternehmen kommen auf mehrere 100 Milliarden. Und sie erwirtschaften auch Milliarden. Die Gewinne der Cannabisbranche sind dagegen gering. Viele Unternehmen machen sogar Verluste. Denn momentan geht es vor allem um Expansion. Und die verläuft oft rasant. Auch der Unternehmer Knopp kann davon erzählen. In Kanada gründen Anfang 2017 mehrere Finanzinvestoren die Firma New Vera. Die Investoren setzen auf den Cannabis-Hype. Zu dieser Zeit bahnt sich in Kanada die Legalisierung des Freizeitkonsums an. Alle sollen kiffen dürfen. Die Anleger schmeißen den Cannabis-Unternehmen das Geld förmlich hinterher.
Ja, ich erinnere mich noch genau, wir fingen 2017 im März an. Da hat sich die Nuvera, das waren sozusagen die Visionäre, die sich damals zusammengetan haben, die haben diese Firma aufgestellt. Und wir sind dann auch innerhalb von 9 Monaten mit Nuvera am 8. Januar dann an die Börse gegangen und wurden ja fast 2 Monate später von der Afria übernommen. Das ging dann doch relativ schnell, für alle überraschend, und wir hatten bis dahin auch noch keinen Gramm Cannabis verkauft.
Den Visionären, wie Knopp sie nennt, geht es weniger um eine gesellschaftspolitische Vision. Es geht vielmehr darum, Marktchancen frühzeitig zu erkennen, schnell ein Start-up hochzuziehen und dann darauf zu warten, dass ein schon etabliertes Unternehmen mit viel Geld die Firma schluckt. Ein Geschäftsmodell, das sich bei Nuvera auszahlt. Ohne ein verkauftes Gramm Gras geht das erst vor kurzem gegründete Unternehmen für 300 Millionen Euro an Afria. Mit der Übernahme expandiert Afria auch nach Europa. Als bevölkerungsreichstes Land ist Deutschland besonders interessant. Und auch die Ausschreibung des deutschen Staates für Cannabis Made in Germany wird wohl eine Rolle gespielt haben. Es geht um Geld. Auch wenn Knopp gerne die edlen Motive seines Arbeitgebers betont.
Wir machen das nicht für die Aktionäre, also natürlich auch, weil die geben uns das Geld, damit wir hier arbeiten können. Aber wir arbeiten für die Patienten. Wir arbeiten dafür, dass wir Cannabis als Therapiealternative nach Deutschland bringen.
Hey. Good morning. How are we doing today?
Good. Good to see you.
You got no bags, no nuts?
No bags.
Well, we're good to go.
Wer wissen will, wie sich Cannabis in Deutschland entwickelt, sollte nach Kanada schauen. Wie in Deutschland ist Gras als Medizin dort nach Gerichtsurteilen zum Eigenanbau legalisiert worden. Das liegt nun schon viele Jahre zurück und der Markt hat sich eingespielt. Auch Hendrik Knopp besucht mehrmals im Jahr das Stammland seines Arbeitgebers, um sich ein Bild über die neuesten Entwicklungen zu machen. Gerade ist er mit seinem Fahrer auf dem Weg zur neuesten Cannabisanlage von Afria in Leamington. Die Stadt liegt im Süden des Landes auf demselben Breitengrad wie Barcelona. Von 40 Millionen Kanadiern beziehen aktuell 350.000 medizinisches Cannabis. Seit einem Jahr ist auch der Freizeitkonsum legal. Weil der Wettbewerb zugenommen hat, zählt bei der Produktion jeder Cent. Deshalb rüsten die Cannabiskonzerne bei der Zucht von Dunkelräumen auf große Gewächshäuser um. Der Vorteil? Weniger Energiekosten. In Leamington wuchsen früher vor allem Gurken, Tomaten und Erdbeeren. Heute liegt ein süßlicher Grasgeruch in der Luft.
Also jedes Mal, wenn ich da bin, wundere ich mich immer, wo noch irgendwelche Gewächshäuser entstehen. Das ist schon faszinierend, dass die ganze Stadt drumherum eigentlich von diesen Gewächshäusern inzwischen umzingelt ist. Und das ist schon spannend, auch nachts, wenn man hier durchfährt, dann glüht alles ein bisschen ultraviolett, weil dann die Pflanzen auch noch ihre Lichtphasen bekommen. Also das von oben aus dem All muss das aussehen wie eine große, riesige Glühbirne.
Come on, boys, I'll get you inside.
Yeah, thank you.
Typically, we don't need them during the summer here.
Der Komplex besteht aus mehreren miteinander verbundenen Hallen und Gewächshäusern. Hendrik Knopp lässt sich vom Logistikchef von Afria die unterschiedlichen Abteilungen zeigen. Auf der Anlage gelten strenge Hygienevorschriften. Ein Mitarbeiter verteilt Einweglaborkittel.
So mächtig Aufwand, was brauchen wir jetzt hier alles?
Einmal hier für die Klamotten, dann einmal für die Haare. Und da Sie Bart tragen, wollen Sie auch einen Bartschutz. Das lässt sich nicht vermeiden, damit die Barthaare nicht in unsere schönen Pflanzen fallen. Ja.
Sie tragen auch Bart?
Naja, ich habe ihn kurz geschnitten. Also ich bin an der Grenze der Zulässigkeit. Jetzt gehen wir ins Pre-Roll Department. Da werden die Joints hergestellt für den Recreational Markt. Das ist alles noch Handarbeit. Und jetzt sehen wir mal, wie die mit der Hand zubereitet werden.
In einem abgetrennten Bereich einer großen Halle sitzen 2 Männer und eine Frau an weißen Klapptischen. Das Gras aus der Plantage wird hier direkt für den kanadischen Markt verarbeitet.
That's quite some work. I mean, manual.
So we've done as many as 150,000 joints in a week. They roll. There's a couple of people here who can roll 4 a minute.
Wow, 4 joints a minute. That's 4 joints a minute. Das schafft nicht jeder Handarbeiter.
It's all by hand now, but it's all being replaced with machine.
And they're doing this the whole day?
All day. Yes. All day, all week.
How long is the shift?
It's 8.5 hours.
Sehr meditativ. Very meditative, huh, in a way.
Yeah. Right.
Ja, ist ja richtige Fabrikarbeit hier, muss man sagen. Ne?
Hier wird noch richtig gearbeitet. Ja, das ist, bis die Maschinen kommen, ist das sehr, sehr arbeitsintensiv. Und, aber irgendwann kommt überall die Automatisierung.
Umgerechnet rund 60 Millionen Euro hat Afria in einen neuen vollautomatisierten Anbauprozess investiert. Phase 4 wird das Projekt intern genannt. In Kanada ist Geld für solche Investitionen im Überfluss vorhanden. Das beobachtet der Journalist Mark Rendell im 350 Kilometer entfernten Toronto. Seit einem Jahr ist er bei der renommierten überregionalen Tageszeitung The Globe and the Mail ausschließlich für das Thema Cannabis zuständig.
It's a gold rush mentality.
Die sind ja alle wie im Goldrausch. Die Börse ist verrückt nach Cannabis, weil es eine Zukunftsindustrie ist. Die Unternehmen werden geleitet von Anwälten, Bankern, ehemaligen Polizisten und ehemaligen Politikern. Das ist eine, sagen wir mal, spannende Besetzung. Das sind diejenigen, die eben auch auf die Schnauze fallen, wenn sich Cannabis nicht so entwickelt wie angenommen.
Toronto ist der Mittelpunkt der Cannabis-Industrie in Kanada. Auf der Bay Street ist auch die Börse ansässig. Dort hat es der Cannabis-Champion Canopy Growth schon auf eine Bewertung von mehr als 10 Milliarden Euro gebracht.
Der Grund, warum diese Jungs all das Geld einsammeln können, die Investoren gehen davon aus, dass wenn Cannabis in Deutschland legal wird, in den USA oder in anderen Ländern, dann steht da ein kanadisches Unternehmen mit zum Beispiel 5 Milliarden in den Taschen. Die können alles kaufen.
Mit dem Geld der Anleger investieren die Unternehmen derzeit weltweit. Afria ist nach eigenen Angaben in 10 Ländern tätig und hat 1200 Mitarbeiter. In Leamington produziert das Unternehmen vor allem für Kanada. Ein kleiner Teil wird auch nach Europa exportiert.
Die Geheimnisse der Optimierung sind hier zusammengeführt, weil hier kann man wirklich bei jedem Prozess jede Menge Geld sparen, indem man einfach die einzelnen Produktionsschritte optimiert und dadurch viel einfach menschliche Arbeit sparen kann.
This is what we know as phase 4. So this is all of the latest construction. So there's still a lot of work yet.
Mein Lieblingsroboter hier, der ist großartig. Jetzt sehen wir gleich den automatischen Arm, der pflanzt.
These robots will plant them one at a time, and the robots learn, and they know each different type that we're planting, and it knows how deep to plant it, the way it needs to be planted.
Ja, das ist Maschinenlernen, ne? Also, ja. Also die Maschine wird immer besser. Sie lernt jede Sorte, und durch das fotografische Gedächtnis des Computers wird sie mit jedem Durchgang besser.
Yeah. The longer it runs, the smarter it gets. Just to give you a perspective, you can look as far as you can see, and that's still phase 4.
Yeah, actually, as far as you can see, huh?
Yeah.
And it's all rolling benches, huh? The plants are rolling.
So everything will be automated, all the movement of the plants, and everything that goes across the top is good product, and that will go into the production rooms.
Das Ende der Halle ist mit dem bloßen Auge kaum zu erfassen. Die Graspflanzen stehen auf beweglichen Bänken, die je nach Wachstumsphase vollautomatisch durch die Halle geleitet werden. Rund 100 Tonnen jährlich will Afria allein in dieser Halle ernten. Zum Vergleich, bei der Ausschreibung in Deutschland geht es um etwas mehr als 10 Tonnen in 4 Jahren.
Ich bin immer noch ganz geflasht. Das liegt sicherlich nicht am Geruch, sondern echt an den neuen Eindrücken und immer... Wenn man in neue Räume geht, immer neue Maschinen, und das ist Wahnsinn. Also ich glaube immer, wenn wir überlegen, was wir gerade in Deutschland machen, da sind wir ja da, wo die hier vor 3 Jahren waren, und trotzdem in unserem kleinen Ameisenhaufen im Vergleich zu dem Großen, was hier passiert, super. Also ich bin sehr beeindruckt.
Rund ein Jahr nach der Legalisierung sind die schlimmsten Befürchtungen der Cannabiskritiker nicht eingetreten. Die Konsumentenzahlen sind nicht höher als vor der Freigabe. Doch noch immer kommen fast 80% des Cannabis vom Schwarzmarkt. Auch weil vieles bei den Grasunternehmen nicht nach Plan läuft. Sie haben Probleme mit der Erntemenge und der Qualität. Die Aktienkurse schwanken extrem und liegen derzeit am Boden. Und es gab auch schon Firmenpleiten. Für den Journalisten Mark Rendell liegen die Gründe dafür auf der Hand.
A lot of these companies came out saying,
viele der Unternehmen haben den Himmel auf Erden versprochen. Wir produzieren so und so viel, wir haben gigantische Anlagen.
X amount of kilograms and we have giant facilities and all this.
Die Unternehmen mussten ihre Geschichte pushen und kamen mit einem Pressebericht nach dem anderen heraus. Sie haben das gemacht, weil sie so bei den kleinen Investoren Geld einsammelten. So war der Schock gewaltig, als klar wurde, wie sehr die Unternehmen unter den Erwartungen geblieben sind.
Zurück in Deutschland, wo die Entwicklung noch ganz am Anfang steht. Am 20. Mai 2019, mehr als zwei Jahre nach der ersten Ausschreibung, erteilt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn den Zuschlag für die zukünftigen Produzenten von Cannabis Made in Germany und schreibt, dieser Schritt ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Versorgungssituation. Hendrik Knopp saß im Büro in Hamburg, als er die Mail bekam.
Ich saß, habe es nur gelesen, ich konnte aber gar nicht schreien und tanzen, sondern ich saß da nur und dachte mir, okay, ist das jetzt wirklich so? Passiert jetzt irgendwie noch was? Kommt jetzt die nächste große Klage? Also es war wirklich so, ich habe Wochen gebraucht, um das zu realisieren, dass wir jetzt tatsächlich anfangen dürfen zu bauen.
Knopp hat sein Etappenziel erreicht und darf im Auftrag des Staates eine Tonne Cannabis im Jahr anbauen. Insgesamt hat das Bundesinstitut für Arzneimittel den Anbau von 2,6 Tonnen jährlich in Auftrag gegeben. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr 2019 betrugen die Cannabis-Importe bereits 2,5 Tonnen.
Daran kann man ja schon sehen, dass die ausgeschriebene Menge ganz sicher nicht reichen wird. Und da kann man sich ja fragen, warum passiert das? Und sowas ist ja kein Zufall, sondern das atmet ja den Geist des Ressentiments, als wolle man eben nicht ausreichend viel Cannabis produzieren für den notwendigen Markt für Patientinnen und Patienten.
Kritisiert Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen. Durch schriftliche und kleine Anfragen ermittelt sie immer wieder den Stand der deutschen Cannabis-Importe. Sie fordert, dass die Ausschreibungsmenge nochmals erhöht wird. Nach derzeitigem Stand werden drei Unternehmen für die deutschen Patienten anbauen. Alle haben ihre Wurzeln in Kanada. Neben Afria wird die kanadische Nummer 2 im Cannabisgeschäft Aurora Cannabis eine Plantage in Deutschland errichten. Und auch das dritte Unternehmen, die deutsche Demecan GmbH, ist für das Vergabeverfahren eine Kooperation mit dem kanadischen Unternehmen Wayland eingegangen.
Fakt ist, dass wir jetzt darauf angewiesen sind, auf das Know-how größerer Firmen zurückzugreifen. Ergänzend fände ich es aber notwendig, dass wir jetzt nicht die kleinen und regionalen Betriebe einfach hinten rüberfallen lassen, sondern denen parallel die Möglichkeit geben, auch Know-how zu generieren und dann sich auch am Markt zu behaupten.
Kleinere und mittlere Betriebe aus Deutschland haben bei der Ausschreibung kaum eine Chance gehabt. Denn Erfahrung im Anbau war eines der Hauptkriterien für den Zuschlag und in Deutschland durfte bisher keiner legal Cannabis anbauen. Mit der Ausschreibung bindet sich der deutsche Staat für die nächsten 4 Jahre an die Marktführer aus Kanada. Sicher ist auch, dass eine andere Idee der grünen Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonter derzeit schlechte Karten hat. Um Menge, Qualität und Kosten zu kontrollieren, könnte sich die Bundestagsabgeordnete auch wieder den Eigenanbau von Patienten vorstellen. Cannabis-Produzenten würde das wohl eher abschrecken. Doch in Kanada funktioniert genau dieses Modell. Dort dürfen Patienten 2 Pflanzen selbst anbauen. Die Qualität können sie sogar vom Staat testen lassen. Weil der Eigenanbau hier aber sicher erstmal verboten bleibt, hat sich die Cannabis-Patientin Anja Weiß zu einem drastischen Schritt entschlossen. Vor einem halben Jahr wurde ihre Klage auf Kostenübernahme vor Gericht abgelehnt. Seitdem bezahlt sie ihre Medizin weiter selbst. Doch weil sie das nicht dauerhaft kann, hat sich Weiß entschieden, auf die Hälfte ihrer verschriebenen Cannabis-Dosis zu verzichten.
Das ist für mich
der Kompromiss, den ich jetzt gehen muss. Wohlbefinden gegen Finanzen, die ich nicht habe. Die Schmerzen haben massiv zugenommen, die Schlafstörungen haben zugenommen, die Kopfschmerzen sind stärker geworden. Ich habe den Konsum von den Triptanen wieder hochnehmen müssen, weil ich es einfach nicht geschafft habe, über den Tag zu kommen. Ja, das hat mich jetzt mächtig zurückgeworfen.
Die Cannabis-Patientin Anja Weiß gehört zu den Verlierern der Cannabis-Politik. Henrik Knopp gehört mit seiner Anbaulizenz zu den Gewinnern. Eine halbe Autostunde vom Cannabis-Lager in Bad Bramstedt entfernt entsteht Knopps Cannabis-Plantage. Hier in Neumünster muss er im kommenden Jahr ernten. Das hat er dem deutschen Staat vertraglich zugesichert. Das Betongerippe der Cannabis-Plantage ist schon von Weitem zu sehen. Der Boden ist noch unverputzt.
Also wir gehen jetzt in die Blühräume, die hier entstehen.
Oh.
Das ist sozusagen der Bereich, in dem die Pflanzen dann wachsen werden. Da hinten sind die Mutterpflanzen und dann haben wir hier die einzelnen Kammern, in denen die Pflanzen wachsen. Und wir teilen die Kammern auch, weil wir drei verschiedene Sorten anpflanzen.
Für die Cannabis-Plantage hat Knopp erstmal eine Baugenehmigung für Pharma Chili beantragt. So konnte er loslegen, als noch gar nicht klar war, ob er den Zuschlag überhaupt bekommt.
Worst case, wenn wir nicht den Zuschlag bekommen hätten, hätten wir hier Pharma-Chili angebaut. Und das war hier auch ein großes Vertrauen, also der Gesellschafter zu sagen, ihr werdet sicherlich einer der drei sein, die gewinnen. Wir bauen hier einfach mal los ins Blaue rein. Und ich freue mich, dass wir den Mut damals hatten, sonst wären wir hier bei Weitem noch nicht so weit.
Die Investitionen für die Plantage rechnen sich wohl erst in einigen Jahren. Die Umsätze in Deutschland stehen noch in keiner Relation zu den Milliardenprognosen von den Analysehäusern. Laut dem Gesamtverband der gesetzlichen Krankenkassen lagen die Umsätze für Cannabisprodukte im abgelaufenen Jahr bei 80 Millionen Euro. Trotzdem winkt einigen Cannabisunternehmen eine goldene Zukunft. In anderen Ländern haben sich die Patientenzahlen mehrere Jahre nach der Legalisierung als Arzneimittel bei ungefähr 1% der Gesamtbevölkerung eingependelt. Für Deutschland hieße das 800.000 Patienten. Und dann winkt irgendwann in der Zukunft vielleicht ein noch größeres Geschäft. Sollte Cannabis in Deutschland eines Tages auch für den Freizeitgebrauch legalisiert werden, haben Unternehmen, die dann schon aktiv sind, Vorteile. Um mehr über Cannabis in der Medizin herauszufinden, sind Studien langfristig das wichtigste Thema. Das fordern alle, auch die Cannabiskritiker.
Das fordert die Bundesärztekammer, das fordert der Deutsche Ärztetag. Wir müssen so schnell wie möglich Klarheit in das Thema hineinkriegen, indem wir große, meinethalben auch multizentrische, randomisierte Studien mit Cannabis machen. Die muss derjenige bezahlen, der quasi das Thema Cannabis in den Vordergrund gerückt hat. Also hier muss der Staat ran.
Die Vorstellungen, wer die Studien bezahlen soll, gehen weit auseinander. Kirsten Müller-Fahl schlägt vor, dass sich die Cannabisunternehmen zusammentun und gemeinsam forschen.
Das sichert natürlich das Geschäft. Und ich könnte zu Recht verstehen, wenn in 10 Jahren nach wie vor keine Studien vorliegen, wenn man dann irgendwann auch sagt, also jetzt behauptet er schon seit 15 Jahren, das wirkt und ihr macht keine Studien, dann ist man irgendwann so in einer Situation, wo jetzt die Homöopathie steckt und man dann trefflich die Frage stellen kann, ist denn das wirklich vielleicht dann doch Hokuspokus?
Cannabis gehört für viele noch immer in die Schmuddelecke. Dort wird es auch bleiben, solange keine Studien vorliegen. Deshalb sollte der Staat mit Universitäten und Cannabisunternehmen zusammenarbeiten. Wenn die Firmen ihr Versprechen einer wirksamen natürlichen Alternative ehrlich meinen, dann müssen sie mitziehen. Doch Interesse an mehr Evidenz und Klarheit scheint es beim Gesundheitsministerium nicht zu geben. Eine Anfrage nach derzeitigen Cannabis-Forschungsaktivitäten des Bundes bleibt unbeantwortet. Stattdessen verweist das Ministerium auf eine Überblicksstudie von 2017. Die kommt aber nur zu folgendem Schluss. Wegen der begrenzten Datenlage gibt es bei vielen Krankheitsbildern noch keine Aussage über die Wirksamkeit von Cannabis. Die Patienten müssen ausbaden, dass die Datenlage so schlecht ist. Immerhin, Seit einer Gesetzesänderung müssen Patienten, bei denen der Arzt die Dosis verändert oder zu einer anderen Sorte Cannabis rät, nicht mehr das komplette Genehmigungsverfahren der Krankenkassen durchlaufen. Das Widerspruchsrecht der Krankenkassen bei der Kostenübernahme blieb aber unangetastet. Die Grünen-Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonter versuchte es zu kippen und scheiterte. Unter anderem an der Kritik der Bundesärztekammer, die auf die mangelnde Evidenz der Wirkung von Cannabis verweist.
Dieses Gesetz ist nicht gut genug. Es erschwert den Zugang für Medizinalcannabis für die Patientinnen und Patienten immer noch ungemein. Und aus meiner Sicht torpediert die Bundesregierung so das, was sie behauptet zu tun.
Ich glaube, Deutschland ist eine Gesellschaft, die so wohlhabend ist, dass sie sich dann leisten kann, auch vielleicht nicht auf der Basis harter Daten, aber auf der Basis von Erfahrungsberichten zu sagen, wenn diese Patienten und ihre Ärzte sagen, es bringt eine deutliche Symptomverbesserung und eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität, dann geben wir diesen Menschen die Behandlung. Wir überprüfen das durch Studien, ob das wirklich Hand und Fuß hat. Aber bis wir das nicht 100% ausschließen können, müssen wir, glaube ich, im Zweifelsfall den Patienten diese Therapie zur Verfügung stellen und das dann auch entsprechend bezahlen.
Die vielen Ungenauigkeiten in der Gesetzgebung zeigen, dass die Bundesregierung beim Thema Cannabis als Medizin nur das Nötigste tut. Doch mehr Ernsthaftigkeit ist die Regierung den vielen tausend Menschen schuldig, die seit 2017 in Cannabis eine Alternative sehen. Sie sind derzeit in Wartestellung. Sie wollen klarere Vorgaben für die Krankenkassen und mehr Forschung. Für Anja Weiß und viele andere ist Cannabis in der Medizin bereits angekommen.
So, ich nehme jetzt hier. Ich nehme das Knäckebrot. Und dann mache ich mir die hier drauf, wiege das ab, damit es auch korrekt ist.
Gras als Medizin. Wie Deutschland in die Cannabis-Zukunft stolpert. Feature von Nicolas Martin.
Und dann?
Es sprachen Thomas Leubel und Carsten Fabian. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Susi Weichselbaumer. Redaktion Johannes Bertou.
Sag ich mal guten Appetit.
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2019.